Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen von dem, was allen gilt, die in Wahrheit und mit Herzensentschluss Christo angehören. Und zwar ohne Ausnahme. Ich will euch 8 wichtige und gewaltige und wunderbare Dinge nennen, bei denen wir in der Schrift die beiden Wörtlein lesen, wir alle. Was wir also heute Abend hören, ist nicht nur so eine Ausnahme für ein paar extra Fromme, sondern gilt für ihr Brüder, hier sind doch Stühle frei, ihr braucht euch doch nicht mit dem Rücken ohne Lehne irgendwo hinzusetzen. Hier, seht ihr mal, sitzt euch doch auf die. Was ich also bezeugen darf, gilt nicht für einige wenige extra Fromme, sondern gilt für alle, die in Christo Jesu sind. Das heißt, die mit Bewusstsein ihr Leben, ihre Schuld, ihre Sünde, sich selbst Christus übergeben haben und überlassen. Ob ihr Erkenntnisstand sehr hoch ist oder weniger hoch, spielt dabei keine Rolle, denn Gott sieht das Herz an, die innersten Herzensentschlüsse des Glaubens. Lasst mich dieses 8-fach gegliederte Zeugnis, meine Freunde, das uns vom einfachsten, grundlegendsten bis ins höchste und gewaltigste hineinführt, und zwar so in der Reihenfolge, wie wir es erleben, wo jedes Mal die Rede ist von wir alle, lasst mich dieses Zeugnis beginnen, mit dem ersten, wir alle, Epheser 2, Vers 3, hatten einst unseren Verkehr in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen, wir alle. Das ist das erste, wir alle, das wir erkennen, glauben, zugeben, und unter das wir uns demütigen dürfen. Wir alle, die wir hier sind, wir waren einst unter denen, die der Lust des Fleisches und den Willen des Fleisches und ihrer Gedanken taten und waren Kinder des Zorns wie die übrigen Menschen. Wie ein Adolf Hitler oder Adolf Eichmann. Von Natur. Nicht besser. Nicht besser. Fähig zu allem Bösen und unfähig zu allem Guten. Wir alle. Wer sich in dieses Wir alle nicht eingeschlossen weiß, wer nicht den Mut hat zu sagen, jawohl, so war es auch nicht mir. Ich war ohne Gott ein Ich-Mensch, auf seinen Eigenwillen, seinen Vorteil, seinen Genuss bedacht. Wer das nicht erkannt hat, der gehört nicht dazu. Dem gehören aber auch nicht die 7 weiteren Stücke, die ich heute Abend sage. Die kann er bekommen. Aber er muss vorne anfangen, ganz unten. Wir alle, tot in Sünden, tot in Übertretungen, Kinder des Zornes, wie die übrigen. Und da ist kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist Nummer 1. Aber ich glaube, darüber brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Das ist uns klar. Und bewusst, dass wir ohne den Heiland arme, verlorene Tröpfe sind, befleckte Sünder in ihrem Ich und Eigenleben, die sich selber zugrunde richten in ihrer Gottlosigkeit. Deshalb komme ich jetzt zu meinem zweiten, wir alle. Ich lese dazu, und ihr werdet jetzt erstaunt sein und es nicht gleich verstehen können. Aber es ist wahr, was ich lese. Ich lese aus 1. Korinther 12, den 13. Vers. Und da steht das unglaubliche Wort. Wir alle sind in einem Geiste zu einem Leibe getauft worden. Nicht durch Wasser, sondern durch einen Geist. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geiste getränkt worden. Alle, die Nummer eins als verlorene Sünder sich erkannt haben und sich als verlorene Sünder Christo, der sie erkauft hat, am Kreuze, der ihre Strafe getragen hat, von ganzem Herzen mit heiligem Ernst übergeben haben, einsam oder gemeinsam, in einem plötzlichen Akt oder in einer längeren Entwicklung von Tagen und Wochen und Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten. Das spielt keine Rolle. Aber dass dieses sich fallen lassen auf Christus, denn das heißt Glauben, sich fallen lassen auf jemanden. Alle, die glauben, die sind, ohne dass sie es wissen, durch den Geist, der in ihr Herz kam, den Geist des Glaubens und des Vertrauens, sind sie zu einem Leibe, nämlich zu dem Leibe Christi getauft worden. Alle. Alle. Nicht nur ein paar extra Volk. Nicht nur ein paar, die einer besonderen Richtung angehören. Nicht nur einige, die eine höhere Erkenntnis haben, sagen, ja, jetzt gehören wir zum Leibe Christi. Nein, wir alle. Und dieses Wort schreibt Paulus ausgerechnet an die moralisch minderwertigste und sündigste Gemeinde, an die er schrieb, das war die Korinther. In der Gemeinde in Korinth waren massive, furchtbare Sünden, die man gar nicht nennen kann. Ehebruch und Hurerei und Leugnung der Auferstehung und alle möglichen Dinge. Ich will sie gar nicht nennen. Aber diese Leute, die sind zurechtgekommen und haben sich dem Herrn übergeben, sind da zum Teil wieder schwankend geworden, sind aber dann doch wieder zurechtgekommen. Und die redet Paulus an, die schließt er zusammen in diese beiden wunderbaren, gewaltigen Worte, wir alle. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, und das kann jeder von uns heute Abend, der noch nicht eine völlige, lebendige, strahlende, beglückende Gewissheit im Herzen trägt, jetzt gehöre ich Jesus an. Wer das noch nicht hat, wir sind doch eigentlich hier. Wir können es heute Abend bekommen. Und sind dadurch, dass sie sich dem Heiligen Geist öffnen, der sie zu Sündern macht, der ihnen aber auch das Erlösungswerk zeigt, werden sie dadurch eingefügt in den Leib Christi. In den Leib Christi wird man nicht eingefügt durch Taufe oder Abendmahl oder höhere Erkenntnisse oder Handauflegung oder Sündenbeichte oder irgendetwas, was ein Mensch machen kann. Durch den Heiligen Geist wird man eingefügt in den Leib Christi und ist ein Erbe Gottes und ein Erbe des Weltalls. Ja, werdet ihr sagen, wie ist das möglich, dass ich ein Glied am Leibe Christi und ein Erbe des Weltalls bin und weiß gar nichts davon? Ist das möglich? Ist das möglich, dass ein Mensch lebt, atmet, Mensch ist und ist Erbe von mindestens einer oder 10 oder 100 Millionen und weiß gar nichts davon? Ist doch Erbe. Gibt es sowas? Wenn dieser Mensch, jetzt gehe ich noch weiter. Kann es sein, dass ein Mensch noch gar nicht geboren ist und ist doch schon als Erbe zu etwas eingesetzt? Ihr Juristen, ist keiner da. Nach dem Gesetz, gibt es das? Ja, das gibt es. Ja, das gibt es. Das wird gesagt, ja. Gell, das gibt es. Das gibt es. Ich weiß, ich hab darüber Artikel gelesen. Das gibt es. Kann einer Erbe sein, der noch gar nicht geboren ist? Wenn irgendwo verfügt wird, mein erstgeborener Sohn, wenn einer heiratet und sagt, mein erstgeborener Sohn, der noch gar nicht unterwegs ist, der soll Erbe sein von dem Schloss und von dem Gut und so weiter, kann das eingetragen werden. Und so kann ein Kind von 1, 2 Jahren noch gar keine Ahnung haben von seinem Reichtum und von der Größe und Würde seines Vaters und von seinem Stand, dass das einmal ein König werden wird. Keine Ahnung haben. ist das doch ein Thronanwärter und ein Königssohn. Ist das wirklich? Aber er weiß gar nichts davon. Ist das da doch? Natürlich ist er. Und deshalb wollen wir fassen. Hier steht im Brief an die Korinther, da waren Unmündige, das heißt ganz unreife Menschen. Da waren solche, die waren sehr wackelig in ihrer Glaubenshaltung. Und da waren auch Treue, waren auch dabei. Aber nicht viele. Waren auch Edle dabei, edle Menschen. Aber nur ganz wenige. Viele, die waren Analphabeten, Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Und von denen, sagt Paulus, indem er sich mit ihnen zusammenschließt, wir alle sind durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Wenn du das könntest glauben, ich bin durch den Geist Gottes auch hinzugefügt worden zu dem Christus. Und wenn ich auch noch nicht recht wusste, und wenn ich es auch noch nicht so ganz verstehe in allen Einzelheiten, glaube ich dieses Wort, 1. Korinther 12, 13, wir alle, Paulus und Petrus und Johannes und Jakobus und der Barnabas und der Silas und Timotheus, aber ihr alle, ihr anderen, ihr seid lauter armselige Tröpfe, bildet euch ja nichts ein. So hat er nicht gesagt und geschrieben. Er hat den Korinthern geschrieben, wir alle sind durch einen Geist zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, das heißt Juden oder Heiden, Sklaven oder Freie. Sklave waren Judas und Knechte, Leibeigene. Oder Freie, also Leute, die keine Knechte waren. Das spielt gar keine Rolle. Wir sind alle zu einem Leibe getauft worden. Durch den Geist, der uns gegeben wurde, als wir uns als Sünder überführen ließen, unsere Schuld vor Gott bekannten und zugaben und uns Christus weihten, sagten, Herr Jesus, dir will ich gehören. Du hast mich erkauft durch dein Blut, du hast meine Schuld getragen, du hast meine Sünde gesühnt, du hast gerufen, komm her zu mir alle. Herr, hier bin ich von ganzem Herzen, dir will ich folgen, dich will ich lieben, dein will ich sein. Wer das getan hat, einsam oder gemeinsam, die Wahrheit, der ist durch diesen Geist, der diese Erkenntnis der Sünde und des Heiles gewirkt hat, zu einem Leibe getauft worden. Wer wird also zum Leibe Christi? Alle wirklich gläubigen, Gott hingegebenen Menschen, auch wenn sie das noch nicht wissen. Und der Lehrdienst allerdings soll nun die Menschen dahin führen, dass ihnen das klar wird. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ja, Heilige und Geliebte und Auserwählte Gottes. Das sage ich immer betend mit Bewusstsein. Auch wenn viele fast davor erschrecken, sage ich das in den meisten meiner Bibelstunden, biblischen Vorträge. Und ich weiß, dass schon mancher erschüttert wurde, dass auch mancher Anstoß genommen hat. Aber ich meine ja auch die, die gar nicht gläubig sind. Ich habe ja gesagt, ihr lieben Freunde. Und dann habe ich gesagt, ihr Brüder und Schwestern. Und dann habe ich gesagt, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Mit Bewusstsein. Aber die Unterschiede von diesen drei Gruppen, die macht nicht ich, die macht der Heilige Geist. Man kann hereingekommen sein als ein Feind Gottes oder auch als ein Freund, ein Suchender und kann hinausgehen als ein Auserwählter und Geliebter und Heiliger. Das habe ich schon so oft erlebt. Meine Freunde, das ist Nummer zwei, wir alle. Wir alle Sünder, wir alle Glieder am Leibe Christi. Auch wenn wir uns dessen noch nicht mit dem vollen Ausmaße bewusst sind, was das bedeutet an Würde und an Herrlichkeit. Fangt mal an, dafür zu danken. Fangt mal an zu sagen, Herr, ich danke dir, du mein Haupt, dass ich ein Glied sein darf an deinem Körper. Wenn auch das geringste Glied, ein jämmerliches Glied, ein fauler Zahn und ein eiternder Blinder. Aber der faule Zahn ist herausgeholt, der eiternde Blinddarm auch. Aber du wirst nicht herausgeholt aus dem Körper Christi. Lässt es auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Ich weiß, was hier jetzt für Probleme auftauchen. Ich weiß, dass wir uns jetzt 8 Tage darüber unterhalten könnten. Wer gehört zum Leibe Christi, wer nicht. Wir wollen dieses Wort nehmen und ihr dürft glauben, ich kämpfe auch seit über 40 Jahren um diese Frage. Und habe lange gebraucht, bis mir das ganz klar und lebendig wurde, indem ich nicht mehr meinen Überlegungen, sondern dem Wort Gottes glaube. Drittens, und jetzt geht's weiter. In dem Augenblick, wo ich mich als verlorener Sünder erkannte, wo ich mich als Sünder in die Hände Jesu gelegt habe und ein Heiliger wurde in den Augen Gottes. Das heißt nicht vollkommen. Vollkommen ist keiner von uns. Vollendet ist keiner. Aber wir sind ein Eigentum Jesu, weil er uns erkauft hat und weil wir zu diesem Kaufpreis Ja gesagt haben und weil wir eingewilligt haben. In diesem Augenblick werden wir innerlich verwandelt. Werden wir, die wir von Natur aus trotzige, ungezogene, hochmütige, lüsterne, verlogene, ichhafte Menschen sind, werden wir nun gelöst davon und werden ins Gegenteil verwandelt. Statt zu fluchen, können wir segnen. Statt zu hassen, können wir lieben. Statt zu kämpfen und zu streiten, zu rebellieren, können wir uns dankbar in alles fügen. Ah, das ist etwas Wunderbares. Wir werden innerlich verwandelt, wir werden anders. Und das steht in unserem dritten Wir alle, in 2. Korinther 3, Vers 18. Das ist das dritte Wir alle. Und ich glaube, da stehen von uns die allermeisten. Ach, wäre schön, wenn ich sagen könnte, alle drin. Da heißt es nämlich, 2. Korinther 3, 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Herrn, welcher der Geist ist. Ja, wer ist der Herr? Ist das Gott? Ist Gott der Herr? Oder ist der Herr Jesus der Herr? Oder ist der Geist der Herr? Oder ist der Herr der Geist? Wie ist es jetzt? Alles, ja, stimmt alles. Aber auf diese wunderbaren Dinge kann ich jetzt nicht eingehen. Ich will nur bei dem Hauptpunkt bleiben, bei diesem dritten Wir alle. Mit uns geschieht eine Verwandlung. Wir werden verwandelt. Wir erleben, mit einem Fremdwort nennt man das, eine Metamorphose. Glaubt ihr, dass es sowas gibt, dass ein Mensch ganz anders werden kann? Glaubt ihr sowas? Glaubt ihr, dass einem aus einem Ei eine Raupe werden kann? Und dass einer aus einer Raupe eine Puppe werden kann? Und dass aus einer Puppe ein Schmetterling werden kann. Glaubt ihr das? Glaubt ihr es nicht, ihr Mädchen? Hoffentlich. Hoffentlich habt ihr in der Schule Acht gegeben und habt in der Natur das beobachtet. Sollte der wunderbare Gott, der das vermag, der aus einer kleinen Eichel einen riesen Eichbaum werden lassen kann, sollte der es nicht fertig bringen, aus einem so armen, sündenvergifteten, von Selbstmordgedanken und Schwermut erfüllten Trauerklos, wie du einer bist oder warst und wie ich einer bin oder war, aus einem solchen Menschen einen Herrlichkeitsmenschen zu machen. Denn hier steht doch, wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Steht doch da, durch den Herrn, den Heiligen Geist. Und diese Verwandlung, dass wir nicht mehr fluchen und begehren und uns aufregen und der geheimen Sünde dienen müssen und so weiter. Dass wir nicht mehr verfallen sind der Sklaverei, der Fleischeslust und des Mammons und des Alkohols und des Nikotins und was es alles gibt, an Bindungen und so weiter. Dass wir innerlich frei sein dürfen, dass unser Begehren, unser Liebesverlangen auf Jesus gerichtet ist, dass wir in den stillen Stunden unseres Lebens mit ihm uns auseinandersetzen, sagen, Herr, wenn du jetzt dich meiner nicht annimmst, bin ich verloren, gehe ich zugrunde, sinke ich in den Abgrund, ich fühl's, du bist, dich muss ich haben, ich fühl's, ich muss für dich nur sein. Meine Freunde, wer das erlebt, steht in dieser Verwandlung drin. Und wer wird verwandelt? Wir alle, wir alle. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in sein Bild. Wir schauen den herrlichen Christus an. Wir sehen ihn nicht nur am Kreuz, nicht nur bei seiner Auferstehung, nicht nur bei seiner Himmelfahrt, sondern wir sehen ihn in all seinen Herrlichkeitsämtern und Aufgaben, die er getan hat und die er jetzt ausführt und die er einmal tun wird. Und wer macht das? Wer darf ihn so anschauen in seiner Herrlichkeit? Wer? Wir alle. Ist jemand dabei, für den das nicht gilt? Nein, das gilt für uns alle. Wir alle werden verwandelt. Innerlich. Innerlich. Von einer Klarheit. Übersetzt Luther. Aber das Wort heißt Herrlichkeit. Doxa steht da. Reine Herrlichkeit, die anderen. Werden wir verwandelt. Was macht denn so ein Ei, damit aus ihm eine Raube wird? Das strengt sich ganz gewaltig an.
Gar nichts da.
Das macht die Natur, wenn ich so sagen kann. Die Sonne, der Regen, der Wind und so weiter und so weiter. Diese Verwandlung, diese Metamorphose. Das macht eine Kaulpappe, dass ein Frosch draus wird. Wisst ihr, was eine Kaulpappe ist? Ja. Was ein Frosch ist, wisst ihr. Das ist auch Metamorphose. Und wir gehen durch eine viel größere Metamorphose. Noch köstlicheren Samen bergen wir trauernd in der Erde Schoß und hoffen, dass er aus den Särgen erblühen soll zum schöneren Los. Unser Los auf Erden ist ziemlich trübselig. Aber es gibt ein schöneres Los. Da kommen wir raus aus den Särgen. Das hat Schiller gesagt in seinem Lied an die Glocke. Meine Freunde, wir erleben eine innere Umprägung aus Licht, aus Finsternis ins Licht, aus Angst in Freude, aus Verzweiflung in Frohlocken, aus Schwermut in Seligkeit. Das erleben wir. Zug um Zug und Stück um Stück. Beim einen geht es ein bisschen langsamer und gibt also mal einen Rückfall. Und beim anderen geht es etwas rascher. Aber wir erleben diese innere Verwandlung. Wir alle. Und das schreibt er wiederum den sündigen Korinthern. Meine Lieben, was ist das so tröstlich und wunderbar? So, jetzt haben wir schon drei, wir alle. Wir alle sind von Natur aus der Sünde und dem Teufel verfallen. Alle. Wir alle sind durch einen Geist zu einem Leibe hinzugefügt, durch den Glauben, in dem wir uns Christus ergaben und auslieferten und unser Herz ihm schenken. Und wir alle werden innerlich verwandelt durch den Heiligen Geist von einer Klarheit, von einem Glanz, von einer Glorie, von einer Doxa zur anderen. Viertens. Jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Diese Verwandlung, von der ich eben sagte, Nummer 3, die ist ganz langsam und allmählich und davon merkt man nach außen gar nichts. Du weißt, es gibt Leute, die strahlen und leuchten und von denen geht etwas aus. Wo gibt's? Aber das sehen auch nur einige. Das sehen nicht alle. Nur einige sehen das. Aber diesen Prozess machen wir alle durch. Machen wir alle durch. Nun aber, wenn der Herr Jesus wiederkommt, vom Himmel nieder, um uns zu entrücken, dann werden wir alle, die glauben, einem Nu, in einem Augenblick, noch schneller als der Gagarin und der, wie heißt der andere, der Shepard? Walter, wie heißt der? Shepard. Ja, ich hab nicht so genau geguckt, der Amerikaner. Noch schneller als sie in den Himmel geschossen wurden, werden wir dann verwandelt. In einem Nu, ein Atomo, in einem kleinen, unteilbaren Stück einer Sekunde, in einem Augenzwinkern, werden wir verwandelt und das, was innerlich an uns geschehen ist, geschieht jetzt Augenblick äußerlich. Und das will ich euch vorlesen. Das ist die Verwandlung, der wir entgegensehen. Und auf diese Verwandlung kann man sich mit großer Freude freuen, wenn man in der inneren Verwandlung steht. Also wenn man nicht mehr Krach hat mit seiner Schwiegertochter oder Schwiegermutter, sind hier Schwiegermütter, die Krach haben mit Schwiegertöchtern. Versöhnt euch, ich bitte euch herzlich. Oder sind Schwiegertöchter da, die einen frischen Mund haben gegen die Schwiegermutter? Versöhnt euch. Die Unversöhnlichkeit ist eine der schrecklichsten, ekelhaftesten, widerwärtigsten Sünden, Gehirns abhalten von der Umgestaltung und von der Verwandlung. Und wenn eine Bekehrung echt ist, eine Lebenshingabe an Christus, da kann man niemand mehr aus seinem schlimmsten Feind nicht mehr zürnen, sondern kann ihn segnen. Wenn du es noch nicht kannst, dann lerne es. Und in dem Maß, wie du es lernst, da wird deine innere Verwandlung beschleunigt. Ich habe wie oft schon erlebt, dass Menschen, die etwas hergaben, einen Hass, eine Unversöhnlichkeit, eine geheime Sünde, eine Bosheit, eine Lust, als sie das hergaben, da gab es einen Ruck in ihrem Leben. Und dann gingen sie innerlich durch ein Leuchten. Und dieses Leuchten, das tritt dann auch nach außen in die Erscheinung, diese langsame Verwandlung im Glaubensleben durch Gebet und Gottes Wort und Abendmahl und Dienst am Evangelium, jede Liebe, die du einem Menschen erweisest, ob du ihn mit dem Auto mitnimmst, ob du ihm ein Glas kalten Wassers gibst, darf auch eine Tasse Kaffee und eine Tasse Tee sein, natürlich. Alles das wird einmal belohnt und bewirkt deine Verwandlung. Ja, das ist wunderbar. Ist nichts umsonst. Das sagt die Schrift. Aber ich will euch jetzt zeigen, wie, und das ist die vierte Verwandlung, diese Verwandlung äußerlich vollzieht. Wir wollen sehen, wer da verwandelt wird. Ob wir da wieder das Wort finden, wir alle. Wir schlagen auf 1. Korinther 15, 51. Das ist leicht zu behalten. 1. Korinther 15 ist das Auferstehungskapitel. Und wenn ihr 15 rumtreten, heißt 51. Leicht zu behalten. Und diesen wunderbaren Vers lese ich euch jetzt vor. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Soweit. Wer in der inneren Verwandlung steht, freut sich auf diesen Augenblick der äußeren Verwandlung. Wilhelm, was bist du dann für ein Athlet? Glaubst du das? Glaubst du, du wirst mal noch schwach sein? Wilhelm, wenn du verwandelt bist und dem Herrn entgegengerückt wirst, da wirst du mit einem kraftvollen, strahlenden Körper emporgehoben in seine Herrlichkeit. Wir alle! Bitte, da steht ihr alle! Und da sind wieder die Korinther angesprochen. Wir alle werden verwandelt werden. Nicht die paar, nicht 5% der extra Frommen. Ich weiß nicht. Wenn das hier stünde, da hätte ich immer Angst. Oh, da bin ich nicht dabei. Bei diesen extra Frommen. Hätte ich dauernd Angst. Ich käme nie in die Vollgewissheit, das Jauchzende. Heilige sich freuen können. Wir werden alle verwandelt werden. Aber das ist ein Geheimnis. Geheimnis heißt etwas Verschlossenes, ein Mysterion. Etwas Verschlossenes. Ein Geheimnis, das ist nicht für alle. Das ist nur für die engsten Freundeskreise, für den engsten Familienkreis. Und so ist auch diese plötzliche Verwandlung bei der Entrückung ist ein Geheimnis. Siehe, aber die Augen auf! Ich sage dir ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Das heißt, alle Menschen müssen sterben. Bei uns gibt es ein Volkslied im Odenwald. Alle Menschen müssen sterben. Nur der Martin Schuster nicht, weil er unsere Stiefel flickt. Aber der Martin Schuster ist schon lang gestorben. Aber es müssen nicht alle sterben. Die Jüngeren unter uns, die gläubig sind von Herzen, das darf man sagen mit ziemlicher Bestimmtheit. Die werden nicht sterben. Die werden die Entrückung, die sehr nahe ist, erleben. Vielleicht darf ich auch, ich bin auch noch ein junger Mann. Ja. Meine Freunde, wir werden alle verwandelt werden. Wir werden nicht alle sterben. In einem Nu, in einem Auge. Und zwar werden wir verwandelt werden, wenn der Herr kommt, uns heimzuholen. Und der Herr wird uns heimholen, wenn Israel wieder gesammelt wird, wieder ein irdisches Reich bildet, wieder ein Volk, eine Nation ist. Ist das schon soweit? wenn die Drangsal für Israel beginnt. Erst langsam und dann furchtbar. Was wir jetzt erleben mit dem Eichmann, das ist ein Kinderspiel gegenüber dem, was Israel in ganz wenig Jahren erleben wird. Es wird eine Drangsal sein für Jakob, das heißt für Israel, wie sie nie gewesen ist und niemals mehr sein wird. Das kommt. Und die Anfänge, das sind dazu da. Deshalb haben die Israeliten eine furchtbare Angst, wenn irgend so ein Lausbub von 12 Jahren mit so einem Topf voll Farbe da ein Hakenkreuz irgendwo hinschmiert. Da haben die eine Angst, da haben die eine Angst. Weil sie ahnen und wissen, im Unterbewusstsein, ihre schlimmste Drangsal haben sie nicht unter Adolf Hitler. Weil sie ahnen und wissen, im Unterbewusstsein, ihre schlimmste Drangsal haben sie nicht unter Adolf Hitler und unter Adolf Eichmann, überhaupt unter keinem Adolf, sondern die schlimmste Drangsal, die werden sie haben in der Endzeit. Und diese Endzeit ist nahe herbeigerückt. Und nach der Schrift werden, wenn einmal Israel ein Volk geworden ist unter Völkern, und das ist seit 13 Jahren der Fall, werden die Kinder, die dann geboren werden, alles erleben, was in Matthäus 24 steht. Und dazu gehört auch die große Drangsal, und die kommt erst dann, wenn wir entrückt sind. Entrückt sind! Ich weiß, dass wir ja auch darüber 8 Tage sprechen müssen. Über diese Frage. Wann ist die Entrückung? Vor der Drangsal? In der Drangsal, nach der Drangsal. Ich weiß, was das für große, gewaltige Probleme sind. Ja. Aber, meine Freunde, die Schrift redet sehr klar. Und wenn wir uns von der Schrift überführen lassen durch den Heiligen Geist, wird uns das ganz leuchtend und herrlich vor Augen stehen. Und da wird eine Freude, eine Sehnsucht geboren. Jetzt sage ich euch noch ein Geheimnis. Die Idee-Maße, wie wir uns jetzt durch den Glauben, durch das Gebet, durch das Wort, durch die Beichte, durch die Wiedergutmachung, wenn wir einem Menschen sagen, ich habe dich verleumdet, ich habe dir was gestohlen, hier bringe ich das zurück, bitte vergib mir, ich habe dir Unrecht getan, das Wiedergutmachen. Und das sind Prozesse der inneren Verwandlung. In dem Maße, wie wir uns jetzt innerlich verwandeln lassen, werden wir einmal im Augenblick, wenn der Herr Jesus wiederkommt, äußerlich verwandelt werden. Und in dem Maße, wie wir jetzt treu sind, innerlich und sagen, ach Herr, ich will dir ganz gehören. Ach, was habe ich heute so viel geredet im Wagen von Karlsruhe bis hierher. Was habe ich so viel gesprochen und was habe ich gelauscht. Aber nicht mit meinen lieben Geschwistern, die mich hergebracht haben. Nicht mit unserem lieben Bruder, Professor Dr. Meyer und seiner lieben Frau. Mit denen nicht. Die haben gemeint, ich schlafe. Ich habe mit meinem Gott geredet. Ich habe es ihm dann auch gesagt. Ach, das war mir köstlich. Meine Freunde, je mehr wir Gott zu uns reden lassen, umso freiwilliger und glücklicher können wir mit ihm reden. Und je mehr wir uns innerlich ihm ausliefern und verwandeln lassen, umso strahlender steht das Glück und die Freude unserer äußeren Verwandlung vor unseren Augen. Das war Nummer 4. Das war das wir alle im Blick auf die äußere Verwandlung. Jetzt geht's weiter. Nummer 5. Ich lese jetzt aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wenn wir nämlich entrückt werden, der Heiland uns in die Herrlichkeit nimmt, dann werden nicht nur 100%ig heilige, sündlose, extra fromme entrückt. Da wäre ich nicht dabei. Da wäre von euch keiner dabei. Da wäre überhaupt keiner dabei. Sondern dieses Wort, wir alle, sagt uns, dass da auch Leute entrückt werden, die vor der Preisrichterbühne des Christus Böses getan haben. Das heißt nicht die in schlimmen Sünden leben, aber die eben doch durch ihre Führung und durch ihre Erbanlagen und durch ihre Umgebung und durch ihre Nerven und so weiter noch gar nicht vollkommen waren. Die werden auch entrücken und stehen vor der Preisrichterbühne Christi, wo nur Gläubige sind. Das will ich euch beweisen. Denn ich weiß, dass es viele gibt, die das entschieden ablehnen. Ich weiß das. Aber ich kann nicht anders. Ich muss. Ich kann nichts gegen das Wort sagen. Ich lese, und das ist auch leicht zu behalten, 2. Korinther 5, Vers 10. 2 mal 5, 17. Und die Korinther sind die schlechteste Gemeinde. 2 mal 5 ist 10. 2. Korinther 5, Vers 10. Ich lese das vor. Da heißt es, wir müssen alle vor der Preisrichterbühne des Christus enthüllt werden. Und zwar eben nach der Verwandlung und der Entrückung, da werden wir nicht gleich vor Gott gestellt. Oh, so weit sind wir noch nicht. So schnell geht es. Da muss doch manches ausgeglüht und verbrannt werden, wie Heustroh und Stoppeln verbrennt. Das steht auch in der Schrift. Und wer wird dort entrückt und vor die Preisrichterbühne Gottes gestellt? Wer? Wir alle. Wir alle. Ihr Lieben, ich möchte heute Abend dieses Wort wir alle euch so einprägen, euch so einbrennen, dass ihr es nie mehr vergessen. In seinem Ernst, aber auch in seiner unbeschreiblichen Seligkeit. Wir müssen alle vor der Preisrichterbühne des Christus entschleiert werden. Auf das ein jeder empfange, was er gehandelt hat bei Leibesleben. Nach dem, was er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Ich sage nicht, wer in bewussten Sünden lebt, der wird entrückt werden. Das sage ich nicht. Aber ich sage, diejenigen, die entrückt werden, sind noch längst nicht hundertprozentig vollkommen. Das ist kein Mensch. Wir haben all noch unsere Temperament. Wir haben all noch unsere Naturanlagen, es sei Schwermut oder Hochmut, es sei Trotz und Ungehorsam oder irgendwas. Irgendwie sind wir alle noch Werdende. Niemand von uns ist vollkommen auf Erden. Oder einer nur war vollkommen auf Erden. Wir aber alle sind noch im Werden. Und deshalb steht da, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi enthüllt werden. Und das ist der Augenblick, wo wir nach der Entrückung vor Christus stehen und wo alles ans Licht kommt, was wir jetzt noch nicht ins Licht gebracht und unter die Sünden auflösende Kraft des Blutes Jesu gelegt haben, dass es wirklich hinweggetan wird. Hast du schon deinen Zorn und deinen Neid und dein Ich-Leben und deine Selbstsucht und alles, diese vielen Dinge schon unter die sündenauflösende Kraft des Blutes Christi gebracht? Sag ja nicht so schnell ja. Ich bete wie oft, Herr, vergib mir auch meine verborgene Fehler. Denn wir haben nicht nur Sünden, die wir wissen, wir haben auch Sünden, die wir nicht wissen. Und was wir hier nicht in Ordnung gebracht haben, wird dort in Ordnung gebracht. Ein bekannter Bruder sagte vor seinem Tode, ja, ich könnte mich ja jetzt mit dem Fritz, er ist anders der Mann, mit dem Fritz versöhnen, aber wenn nicht, muss ich eben vor dem Preisrichterstuhl Christi tun. Er ist gestorben, ohne sich versöhnt zu haben. Er ist selig gestorben. Er war ein Gottesmann. Aber er hat gesagt, ja, vor dem Preisrichterstuhl Christi, da wird all das getan, was wir hier nicht getan haben. Was wir hier aufgedeckt haben, wird und bleibt durch das teure Blut Christi zugedeckt. Und was wir hier zugedeckt haben, das wird dort aufgedeckt. Meine lieben Freunde, das sind ernste Dinge. Aber wer ist dabei? Wer gehört zu denen, die dort das Letzte herausgeben sodass sich zeigt, der eine hat Heu, Holz und Stroh gebaut, gewirkt in seinem Leben. Was geschieht damit? Er brennt. Und der andere hat Gold, Silber und Edelsteine gewirkt. Und was geschieht damit? Es bleibt. Jede Tat der Liebe, wenn sie noch so verborgen war, ist Gold, Silber und Edelstein. Gold ist das Bild des Glaubens und Silber ist das Bild der Erlösung und Edelstein ist das Bild der Herrlichkeit. Und jeder, der Heu, Holz und Stroh gebaut hat, das heißt, der Dinge getan hat für sein eigenes natürliches Leben, dessen Lebenswerk wird verbrennen. Jedes freundliche Wort, das du gesagt hast, ist Gold, Silber und Edelstein. Jede Trägheit und jede Ich-Liebe ist Holz, Heu und Stroh. Entrückt wird der von Herzen an Christus glaubt, von Herzen, auf jeden Fall. Aber dort wird alles aufgedeckt, was auf Erden nicht aufgedeckt war. Und dort stellt sich heraus, was war Gold, Silber und Edelstein und was war Heu, Holz und Stroh. Nummer 5 war das, wir alle. Nummer 6. Ich muss jetzt etwas kürzer machen. Wir werden von dem Preisrichterstuhl Christi hinübergerückt zu dem Richterstuhl Gottes. Und wer wird dort vor den Richterstuhl Gottes gestellt? Alle. Ja, alle. Nicht nur die Frommen und die anderen kommen dann in die Hölle. So ist das nicht. Vom Richterstuhl Christi kommt keiner in die Hölle. Da gibt es keine Verdammnis. Aber es gibt ein Bestehen unserer Lebensfrucht oder ein Verbrennen. Das gibt's. Und ich will auf diese Stelle rasch lesen, damit ich zu Ende komme. Römer 14, Vers 10. Da ist das sechste wir alle. Und das lautet, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Ehe wir also vor den Richterstuhl Gottes kommen, kommen wir vor den Richterstuhl Christi. Da sind wir mit unserem Herrn und Heiland und Haupte allein. Das sind keine Engel und das sind keine Menschen und keine Dämonen. Da ist nur der Herr und wir. Und da kommt alles raus, was hier nicht rausgekommen ist. Aber was hier ans Licht gebracht ist und getilgt ist, ist ein für alle Mal vorbei. Daran will Gott nie mehr gedenken. Und so stehen wir dann vor Gott und dann sind wir fleckenlos, ohne Runzel. Oder das etwas. Strahlend, so schön, so vollkommen wie Jesus selber. Dann werden wir dem Sohne gleich sein und werden vom Sohne dem Vater vorgestellt. Sagt er, hier Vater, sind die, die du mir gegeben hast. Was meint ihr, was das ist? Das kann man gar nicht ausmachen. Siebtens, Epheser 4, Vers 13. Das ist was. Das ist was. Da steht auch wir alle, nämlich die Christusfülle, der Christuskörper. Da heißt es, Epheser 4, Vers 13, bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens. Stehen wir da schon drin in der Einheit des Glaubens? Oh, liebe Zeit. In der Zerrissenheit des Glaubens stehen wir heute. Aber wir kommen alle zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu der gleichen Erkenntnis, wie sie der Sohn Gottes hatte und hat, zum erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Christusfülle oder des Christusvollmaßes. Da kommen wir einmal alle hin. Sind wir heute noch lange nicht, aber wir kommen hin. Wir kommen hin, da steht, bis wir alle hingelangen. Er sagt nicht, bis die Treuen, bis die besonders auserwählten, sondern wir alle. Das ist Nummer 7. Und jetzt komme ich ans Letzte und Herrlichste. Ich will das erst mit eigenen Worten sagen, sonst glaubt ihr mir das gar nicht. Wir alle erfahren ein Doppeltes. Erstens, Wegnahme all unserer Sünde und Schuld durch den Tod Christi. Zweitens, eingesetzt werden in die Erben und Besitzer und Nutznießer des ganzen Weltalls, des gesamten Universums. Das wird uns hinzugefügt. Also uns wird etwas weggenommen. Alles, was Schuld und Krankheit und Schwachheit und Sünde und Elend und Jammer und Herzeleid ist, Das wird uns vollkommen weggenommen. Da bleibt kein Spaltlein mehr übrig. Und alles, was in Ehrlichkeit und Glanz und Macht und Gewalt und Pracht und Schönheit sein wird, das wird uns alles geschenkt. Das will ich euch noch vorlesen. Römer 8, Vers 32. Römer 8, Vers 32. Da steht auch wir alle, aber es steht dort im Dativ, im dritten Fall, in wem Fall? Wem uns allen. Aber das heißt eigentlich, die Grundform heißt wir alle. Wir alle genießen die Frucht des Opfertodes Christi, indem wir das All geschenkt bekommen. Steht da. So steht es da. Ich will euch das jetzt so lesen, wie die Übersetzungen bringen. Er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle, also gemeint sind wir alle, hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm auch das All schenken? Das All schenken. Und es sind hier zwei Dinge, die Hinwegnahme und die Hinzufügung. Kennt ihr einen Mann? Einen Mann, der zwei Söhne hatte, wovon der eine Hinwegnahme und der andere Hinzufügung heißt. Oder ich will so fragen. Kennt ihr eine Frau, die sehr, sehr traurig war, dass sie kein Kind hatte. Während ihre Nebenfrau, ihr Mann hatte noch eine Frau. Nein, ihr Mann hatte noch eine Frau. Und die hatte Kinder. Und dann hatte jede Frau eine Sklavin. Und die hatten auch Kinder. Aber sie war die geliebte Frau und hatte keine Kinder. Und dann hat sie einen bekommen. War nicht die Sarah, nein? Dann hat sie einen bekommen. Nein. Jawohl, die Rahel! Und da hat sie einen bekommen. Wisst ihr, wer das war? Das war der Josef. Und anstatt zufrieden zu sein, da sagt sie, der Herr, füge mir noch einen hinzu, damit sie noch einen haben gleich. Und bekommt auch einen. Und dann nennt sie diesen Sohn Ben Yamin, das heißt Sohn des Glücks. Das war die Hinzufügung. Der Josef ist Christus das Haupt. Und der Benjamin, den sie gar nicht abwarten kann, den sie auch haben will, das ist die Gemeinde des Leibes Christi. Und so wird uns Gott durch Christus. Aber ich will euch das mal schnell vorlesen. 1. Mose 30, Vers 22 bis 24. Ja, wenn man so seine Bibel liest, da gehen einem Welten auf. Gott gedachte an Rahel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterschoß und sie war schwanger und gebar einen Sohn und sie sprach, Gott hat meine Schmach weggenommen. So hat Gott unsere Schmach, unsere Sünden weggenommen durch Christus. Und sie gab ihm den Namen Josef. Josef. Josef heißt sowohl er nimmt ihn weg und heißt auch, er fügt hinzu. Ist Jesus der, der die Sünde der Welt wegnimmt? Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Weltsünde hinwegträgt. Ist Jesus der, der eine Zufügung oder eine Erfüllung oder ein Vollmaß oder eine Fülle bekommt, dass wir alle hingelangen zu der Fülle des Christus? Ist das Jesus auch? Und deshalb, Josef heißt, er füge hinzu oder er nehme ihn weg. Und sprach, Josef, füge mir noch einen anderen Sohn hinzu. Und dann hat sie den Benjamin geboren und ist daran gestorben. Was sind hier für Geheimnisse? Und wenn ihr die Geschichte von Josef und Benjamin betrachtet, Benjamin war der Erste, der Josef umarmt hat und geweint hat. Und die Brüder sind all erschrocken zurückgetreten. Benjamin war der besonders ausgezeichnet ist. Ein Bild auf die Gemeinde. Und das müssten wir wieder auf Dach gebracht. Josef und Benjamin, Christus und die Gemeinde. Und da steht auch wir alle. Er hat ihn für uns alle dahin gegeben, unsere Sünden weggenommen. Und er wird uns mit ihm alles schenken und hinzufügen. Durch den Sohn Gottes hat Gott die Sünden der Welt genommen und fügt ihn durch seinen Körper, wird einmal das ganze All zurechtgebracht. Das ist das letzte Wir alle. Von einer unerhörten Tragweite. Ich hoffe, dass ihr alles, vielleicht bis auf das Letzte, verstanden habt. Von dem wir alle als Sünder, von dem wir alle als Glieder des Leibes Christi, von dem wir alle in der äußeren Verwandlung oder in der Verwandlung des inneren Menschen, wir alle in der Verwandlung bei der Entrückung, wir alle vor der Preisrichterbühne Christi, wir alle vor als die Fülle des Christus, wir alle, denen Gott die Sünden wegnimmt durch den Tod seines Sohnes, denen er alles schenkt. Wir alle, er wird uns alles schenken. Wir alle werden alles bekommen, auf das Gott sein Ziel erreicht. Welche wunderbaren Wörtlein, wir alle. Und das dürfen wir sagen, wir alle. Und ich hoffe, dass diese beiden Wörtlein euer Herz mit Glanz und Freude und Seligkeit erfüllen, wenn ihr daran denkt, wir alle werden das durchlaufen, vom Sünder bis zur Verklärung des Weltalls. Durchlaufen wir das. Groß und gewaltig. Wer zu fassen vermag, der fasse es. Amen.